Der Delamar Podcast für Musiker und Musikbegeisterte. Deine Anlaufstelle Nummer 1 für Tipps und Tricks rund um Musikproduktion, Recording, das Musikbusiness und einfach alles rund ums Musikmachen. Der Podcast auf www.delamar.tv.
Delamar, Musify Your Life.
Hallo und herzlich willkommen zum Delamar Podcast auf www.delamar.tv, dem Podcast für Musiker und Musikbegeisterte. Mein Name ist Carlos Sansegundo und ich freue mich, dich heute zur Folge Nummer 73 wieder begrüßen zu dürfen. Wir haben uns heute zum Thema Cracks und Raubkopien Gäste des Herstellers Arts Acoustic eingeladen, die sich später nochmal selbst vorstellen und mit uns zusammen die problematische Thematik besprechen werden. Es gibt natürlich noch den Hinweis auf die wichtigsten Neuigkeiten auf Delamar, den Tipp und den Song der Woche und dazu natürlich wie gewöhnlich die Delamar-Hörerfragen. Bevor es gleich losgeht, noch einen Hinweis zum Delamar-Podcast im August, denn im August setzen wir die Live-Sendung zugunsten einer kurzen Sommerpause aus. Aber natürlich musst du auf den Delamar-Podcast deswegen nicht verzichten, denn jeweils am Dienstag ab 18 Uhr kannst du die neueste Folge herunterladen. Wir haben für dich einige aufregende Themen vorproduziert, die wir im August dann jeweils dienstags ab 18 Uhr veröffentlichen und die du auf gar keinen Fall verpassen solltest. Und nun geht es los mit Episode 73 des Delamar Podcasts. In der Expertenrunde heute mit dabei Paul Tunjogi Chapo.
Schönen guten Abend, Herr Sansegundo. Wir dürfen dich ja nur noch mit dem Nachnamen ansprechen,
nachdem wir gestern
gewonnen haben.
Natürlich. Der Matthias Müller.
Hallihallo, Carlos.
Und wir haben, wie versprochen, Gäste heute Abend dabei. Und zwar haben wir nicht zwei Gäste, sondern gleich drei Gäste. Die komplette Besetzung, wenn mich nicht alles täuscht, von Arts Acoustic, nämlich den Oliver Lüdecke.
Hallo Carlos, hier ist Olli.
Der Alexander Schadenberger.
Hallo und guten Abend an alle.
Und der geheimnisvolle Nico.
Hallo.
Wie geht's euch heute Abend?
Ach ja, gut, ein etwas anstrengendes Wochenende gehabt, aber ja.
Bei mir in der Wohnung ist es 35 Grad heiß oder ich glaube mittlerweile 40.
Meine Güte.
Ist unglaublich. Ich muss auch hier mein Laptop irgendwie, der Lüfter ist auch sehr laut, dass ich die ganze Zeit wahrscheinlich hier auf Mute stellen muss, damit ich den Podcast nicht störe.
Aber wenn du einen Lüfter in deinem Laptop hast, ich habe aus meinem MacBook habe ich die Batterie rausgetan und seitdem arbeitet der Lüfter nicht mehr. Also er arbeitet schon, aber das Laptop wird nicht mehr so heiß. Weil meine Batterie schon leicht oder sich schon leicht wölbt.
Okay.
Und da haben die mir im Laden gesagt, nimm mal lieber die Batterie raus, wenn du noch was von deinem Laptop haben willst.
Okay, darüber müssen wir mal nach dieser Sendung noch mal reden. Doch, das finde ich interessant. Aber wir haben ein Riesenprogramm heute und drei Gäste. Und wenn wir uns jetzt festschwätzen mit anderen Themen, kommen die gar nicht dazu, sich vorzustellen. Und ich dachte jetzt, dass wir vielleicht zu Beginn mal jedem ein bisschen Zeit geben, sich persönlich vorzustellen. Und danach reden wir mal über Arts Akustik. Wer möchte anfangen von euch dreien?
Also, ich bin der Olli. Ich habe damals mit einem Freund zusammen das erste Produkt von Arts Acoustic mitentwickelt, den Arts Acoustic Reverb. Das ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Jährchen her, erstaunlicherweise. Und bin zurzeit hauptberuflich Softwareentwickler angestellt bei einer amerikanischen Softwarefirma. Und pflege aber nach wie vor immer noch den Arts Acoustic Hall, sofern es die Zeit erlaubt und sofern überhaupt noch, Bugs es nötig machen.
Vielen Dank schon mal. Wer ist der Nächste?
Hallo, mein Name ist Alexander. Ich mache bei Arts Acoustic eigentlich fast alles bis auf Sounddesign. Mal die ganze Buchhaltung, programmiere ganz viel, habe den DCL-Series programmiert, habe den neuen Bigrock programmiert und bringt den Laden ein bisschen auf der Backend-technischen Seite zum Laufen. Wie gesagt, also fast alles bis auf das Sounddesign. Dafür ist der Nächste zuständig.
Hallo, ich bin der Nick und ich bin so nach draußen die Kontaktperson für die meisten Anfragen. In welcher Form auch immer, oder ich mache auch das Conceptual Design und ich habe Arts Acoustic in seiner Urform zusammen mit der mysteriösen vierten Person, der da Olli vorhin gesprochen hat, eigentlich erstmal auf die Beine gestellt. Mhm. Also dann irgendwann ist der Olli dazugekommen. Und ich mache praktisch das Conceptual Design und die Layouts und welches Plugin und welches Produkt wir überhaupt machen. Ich gebe dem Ganzen ein bisschen eine Form nach außen und nach innen.
Und ihr habt, wie ich vorhin festgestellt habe, inzwischen mehr als nur den ja doch relativ beliebten und bekannten Ars Acoustic Reverb. Ihr habt noch zwei weitere Produkte in der Zwischenzeit. Wollt ihr mal ganz kurz erzählen, was das genau ist? Und vielleicht auch mal den Reverb nochmal vorstellen für die Leute, die ihn nicht kennen.
Dann fangen wir mal mit dem ältesten Produkt an, mit dem Hall. Das ist der Ars Acoustic Reverb, den kennen relativ viele schon, die mit VSD arbeiten. Um es kurz zu umreißen, der Grund, weshalb wir Plugins damals angefangen haben zu machen oder den Hall angefangen haben zu machen, ist eigentlich immer nur der gewesen, dass wir im Studio selbst eben einfach die Erfahrung gemacht haben, dass es eine Form von einem Plugin noch keinen guten Hall gab. Und so ist der Hall erstmal entstanden zwischen mir und dem Timo damals. Das war eigentlich nur mal so aus Gag. Der Timo hat ein bisschen, so sagt er immer, stapelt er gerne tief, umprogrammiert, hat mir das mal vorgestellt. Daraus ist dann der Hall über eine Zeit von fast 2 Jahren entstanden. Da haben wir uns entschieden, dass das Ding einfach zu gut ist, um es für uns zu behalten und haben dann Ars Acoustic gegründet, um den Hall zu verkaufen. Als zweites kam dann relativ lange nichts. Der Olli war ja dann beim Hall auch noch dabei, der musste ja auch noch die ganze Mac-Seite, die GUI-Implementation und alles übernehmen. Und als es dann fertig war, kam eine ganze Zeit lang nichts, weil wir auch alle relativ viel zu tun hatten. Das ist ja nicht unser Hauptjob, den wir hier machen mit Ars Acoustic, sondern das ist bleibt auch Geschichte des Herzens, ist ein Hobby. Mhm. Und da kam da lange nichts und dann habe ich irgendwann mal gedacht, jetzt muss dann doch noch mal irgendwie ein Kompressor her, der so gut wie ich das haben will. Dann haben wir lange rumgedoktert, sehr lange rumgedoktert und dann ist die CLS ist entstanden und dann kam wieder ein weiterer Herzenswunsch mit dem Big Rock. Das ist eine Emulation von einem Small Stone Phaser, genau genommen ein MK2. Mit dem eben Jean-Michel Jarre die ganzen Flächen immer arbeitet hat auf seinen 2 Alben.
Du bist jetzt so ein bisschen darüber hinweggegangen, du hast gesagt, es hat euch so nicht gereicht. Was macht denn eure Produkte so speziell?
Ja, es ist einfach, ich muss fairerweise sagen, da ging es mir eigentlich echt nur um meinen Geschmack. Da ging es mir einfach darum, wenn du ewig lange im Studio arbeitest und mit viel Equipment rummachst, ich habe ja schon angefangen, in den 80ern Musik zu machen, elektronische Musik zu machen und zu mischen und zu mastern und weiß der Kuckuck was alles zu machen, dann kennst du irgendwann die ganzen Analogen und steigst irgendwann aufs Digitale um, aus Platzgründen, aus diversen Gründen, aus den Gründen, warum so viele generell einfach auf Plugins umsteigen. Es gab eben einfach ein Loch, es gab bestimmte Sachen, die gingen für meine Begriffe ganz gut und gab es bestimmte Sachen einfach nicht. Und das ist generell immer der entscheidende Punkt, das klingt vielleicht ein bisschen anmaßend, aber es ist wirklich, ich kann da nur nach meinem Geschmack gehen. Und liegt da aber, glaube ich, auch generell nicht so falsch. Also ich glaube, das, was mir fehlt im Studio, als jemand, der viel im Studio arbeitet, das fehlt eben, das kann nicht nur mir fehlen. Darauf richte ich die Produkte aus. Also das ist auch der Grund, weshalb wir nach der ganzen Kompressor-Flut zum Beispiel trotzdem nochmal einen Kompressor gemacht haben. Nicht, weil jetzt wir auch noch unser Werk dazu leisten wollen, ein Stück von dem Kuchen abhaben wollen, sondern einfach nur, weil so in der Form die unsere Produkte eben funktionieren auch die Äquivalente, die es vielleicht schon geben sollte, eben einfach nicht. Und es gibt eben einfach, man kann nie genug Farbe, man kann nie genug, sagen wir mal, eigenen Klang in der Plugin-Welt haben, finde ich.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, sind eure Produkte ein Garant dafür, eine Charakteristik mitzubringen? Also einen speziellen Sound nicht?
Das sehe ich so. Also das ist natürlich auch immer wieder eine Geschmackssache. Es mag vielleicht andere Menschen geben, die da anders drüber denken. Aber ich sehe das so.
Wir hatten gerade letztens eine Sendung zu diesen kostenlosen verfügbaren Plugins, die es da draußen gibt. Und da gibt es ja so ein Modularbausystem, wo sich praktisch jeder seine eigenen Plugins zusammenbauen kann, dieses Synth-Edit. Und ich wäre ein bisschen später drauf gekommen, aber wenn wir jetzt eben schon bei der Programmierung sind aus der Sicht von jemandem, der jetzt in C++ und eben mit diesen ganzen Sprachen arbeitet, gibt es Qualitätsunterschiede, wenn ich dieses Synth-Edit benutze? Oder gut, ich meine, eigentlich könnt ihr ja nichts anderes antworten, als dass es welche gibt, aber wie ist denn eure Meinung dazu?
Ich kenne sehr, sehr viele Synth-Edit-Plugins. Ich kenne natürlich nicht alle, weil das ist ja immens, was es da gibt. Außerdem gibt es ja nicht nur Synth-Edit, sondern auch Synth-Maker. Das ist eine zweite Plattform, wo das im Prinzip ähnlich funktioniert. Eine Sache darf man aber nicht vergessen. Wenn solche Modularschnittstellen, Safe SVST oder Safe SVSTi, dir Module zur Verfügung stellen. Dann sind die Module vorgefertigt. Das ist zum Ersten. Das heißt, diese Module sind nicht auf die spezifische Anforderungen zugeschnitten, die man vielleicht bei einem Plugin hat. Sondern die müssen generell eben einfach alles können und brauchen dementsprechend, ich sage das ganz bewusst in Anführungsstrichen, weil das nicht mit jedem Modul so ist, damit ich denen noch nicht so unrecht tue, aber sie brauchen einfach wesentlich mehr CPU als eine Anwendung, die direkt darauf geschrieben wird, nur das zu machen, was sie soll. Das ist das eine. Das andere ist, dass es bei SynthEdit, möchte ich auch ganz klar sagen, wirklich gute Produkte gibt. Aber dann ist es meistens so, dass derjenige, der mit SynthEdit da rummacht, entweder einen extremen Plan hat von dem, was er da generell tut, oder er codet sogar seine Module für SynthEdit selbst. Und dann ist es natürlich im Prinzip auch schon kein SynthEdit-Plugin mehr, wenn man es so sehen will. Sondern er nutzt diese Plattform, um relativ schnell und einfach zu einer Oberfläche zu kommen. Und der Rest passiert eben trotzdem in C++. Und es ist immer so, dass sehr, sehr viele Entwickler, das ist wie mit allem, wenn man es machen kann und es jeder kann, dann macht es eben auch jeder, wenn es interessant ist. Aber das ist, wie soll ich sagen, eine gewisse Vorkenntnis auch. Zum Beispiel Hüllkurven. Hüllkurven bei einem Synthesizer sind in den allermeisten Fällen bei einem guten Synthesizer niemals linear. Speziell nicht die Decays, die Attacks und die Releases. In den meisten Synthesizern, die an sich ganz gut klingen könnten, ist das aber der Fall. Und das macht eben den Klang eines Synthesizers unnatürlich und im Prinzip kaputt. So Feinheiten. Wenn man sich auskennt, kann man mit SynthEdit wirklich Erstaunliches zusammenbasteln. Es geht nicht alles aufgrund der Tatsache, dass man nicht jede GUI einfach implementieren kann, Multifunktions-Windows und solche Sachen. Das wird sicherlich extrem schwierig. Aber man kann schon sehr gutes Zeug in SynthEdit machen. Das Problem ist, dass die Masse eben deshalb nicht gut ist, weil die Leute, die es machen, die setzen sich aus Spaß an der Freude hin und basteln ihre Plugins, und für die ist es auch gut genug.
Okay, verstehe.
Aber da hätte ich aber nochmal eine ganz kurze Frage. Und zwar, wie ist denn das Verhältnis zwischen, ja, ich sag mal, der optischen Darstellung und dem Klang? Also ist es so, wenn ich jetzt wirklich eine völlig klasse aussehende GUI habe, dass man sich dann vielleicht auch etwas so besser zurecht und schöner zurecht hört, als es eigentlich de facto ist? Also wie wird da die Verhältnismäßigkeit bei euch gewichtet?
Das ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite bin ich der Meinung, dass eine grafische Oberfläche, wenn sie gut gemacht ist, sehr, sehr viel mit dem Endergebnis dessen zu tun hat, was man an dem Produkt eben macht als End-User. Das heißt, gehen wir mal davon aus, wir haben zweimal den gleichen Code. Gehen wir davon aus, wir haben eine wirklich grausige Oberfläche, wo die Knöpfe sich nicht wirklich gescheit bewegen lassen, wie das eben oft auch bei SynthEdit-Plugins der Fall ist, dass man Werte nicht sauber einstellen kann, dass man sich da eben einfach nicht wirklich wohlfühlt. Und dann den Code nochmal mit dem Plugin, wo die GUI einfach wirklich perfekt implementiert ist. Da bin ich davon überzeugt, dass, das habe ich auch selbst schon erlebt, dass das klangliche Ergebnis hinten raus, wenn ich an dem Ding rumschraube, bei dem mit der guten GUI wesentlich besser ist, als bei dem mit der schlechten GUI. Außerdem darf der Spaßfaktor wirklich nicht unterschätzt werden. Musik machen ist in allererster Linie, egal wie viel Geld man da verdienen möchte oder es tut, Spaß an der Sache. Und deshalb ist es wichtig, dass man dem User auch wirklich was gibt, was ihm gefällt. Das ist meine Meinung. Die andere Seite ist natürlich auch die, dass es immer mehr Diskrepanz zwischen Plugins, die ganz, ganz tolle Oberflächen haben, und im Hintergrund aber ein Code werkelt, der eben einfach nicht das macht, was er soll. Und das ist mittlerweile schon beängstigend, dass man früher vor 10 oder ja, sagen wir mal 5 oder 6 Jahren konnte man schon noch unterscheiden zwischen einem Plugin. Wenn das eine tolle Oberfläche hatte, konnte man davon ausgehen, da hat sich jemand wirklich hingesetzt, der einen Plan davon hat. Und dann hat es dementsprechend getan, mehr oder weniger. Heute gibt es wirklich Plugins, die sehen super aus und klingen einfach furchtbar. Aber auch umgekehrt. Es gibt umgekehrt, muss man auch sagen. Es gibt Plugins, die haben eine grauselige Oberfläche, aber ich mache mir immer wieder die Mühe, da was dann rumzudrehen, weil ich weiß, dass das, was da im Hintergrund rauskommt, einfach ein absoluter Hammer ist. Das gilt für Freeware, das gilt für Payware gleichermaßen.
Okay, ich unterbreche jetzt mal an der Stelle mal diesen Faden und komme wieder mal zurück auf das eigentliche Thema der Sendung. Das war nämlich eigentlich Cracks und Wares, und ich weiß, dass zumindest der Reverb von euch auch da draußen unterwegs vor einigen Jahren zu finden war. Und wie nehmt ihr denn die Geschichte wahr mit den Cracks and Wares? Also ich meine, ihr verkauft eure Software, ihr habt jetzt eingangs mal erwähnt, ihr macht das nicht hauptberuflich, aber ich vermute, ihr wollt trotzdem damit Geld verdienen. Bemerkt ihr oder merkt ihr den Einfluss an den Verkäufen, wenn eure Software gecrackt wird?
Wir merken es schon. Ich sage mal so, wir verkaufen relativ unkonstant. Das heißt jetzt nicht jede Woche in der gleichen Menge. Und es gibt auch so Hochzeiten wie Weihnachten, Ostern. Also es scheint doch ein typisches Geschenk zu sein, VST-Plugins in die Welt zu setzen. Und wir haben aber, als dann die Cracks auskamen, doch eindeutig feststellen können, dass einfach die Zeitspanne zwischen den Hochphasen und den normalen Verkäufen einfach etwas länger geworden sind. Das lässt sich mal so in Prozenten ausdrücken, dass die Verkäufe so um die 50-60% eingebrochen sind. Und das ist natürlich nicht unbedingt so schön.
Aber enorm.
Moment, da muss ja, ist schon enorm. Man muss auch dazu sagen, dass sobald der Crack dann eben doch nicht mehr vorhanden war, ich kümmere mich immer wieder ein bisschen um die ganze Rapid-Share-Geschichte und so, das alles eben anzuschreiben. Ich habe da schon Templates gemacht und schicke denen das immer, die nehmen das auch immer brav runter. Und dann dauert es gar nicht lange, dann geht es auch wieder hoch. Also es gibt schon eine direkte Verbindung zwischen, gibt es einen Crack davon oder gibt es keinen Crack.
Und habt ihr mit Kollegen aus der Branche gesprochen? Ich meine, ihr macht jetzt Plugins, habt jetzt drei Produkte am Markt. Ist es bei, oder könnt ihr dazu was sagen, bei DAWs auch so? Bei großen Programmen meinetwegen?
Ich habe da gar keinen Einblick. Ich kenne es nur von anderen Plugin-Herstellern und bei denen ist es im Prinzip genau dasselbe Effekt. Bei denen bricht es sogar teilweise noch viel extremer ein wie bei uns. Mhm. Liegt einfach auch daran, dass wir mit dem Hall doch eine recht kleine Sparte bedienen. Also zwar will jeder einen Hall haben, der Musik macht, aber den Wert zu erkennen zwischen Hall A und Hall B, das schafft jetzt nicht unbedingt jeder, ehrlicherweise. Wohingegen bei vielen Synthes ist es auch mehr so ein, das möchte ich haben, das benutzt auch der Freund X oder Y und bei denen bricht es ganz extrem oftmals ein, wenn dann der Crack draußen ist.
Okay, ich muss sagen, ich bin schon ziemlich erstaunt. Also 50-60% ist natürlich ein Hammer. Wir haben ja an vielen Stellen diskutiert, auch intern und wir hören das auch hin und wieder von Leuten im Internet, beziehungsweise lesen das in diversen Foren. Die Stories von, ich habe es früher gecrackt gehabt, als ich 10 war und in der Schule oder 15, keine Ahnung, und später habe ich es mir dann gekauft. Wo ich auch sagen muss, also es ist mir am Anfang auch so gegangen, als ich irgendwie paar 90 mit Computer angefangen habe, keine Ahnung, war ein blödes Computerspiel, ich habe mir danach irgendwann den Nachfolger gekauft, weil ich das Spiel kannte. Was denkt ihr dazu? Ist das so? Gibt es da einen Effekt? Oder ist das nur das Schönreden dessen, dass, da brauchen wir auch nicht drüber reden, es ist ja illegal und falsch, Raubkopien rumzugeben?
Also ich kann aus einem Echtfall berichten. Wir hatten um die Weihnachtszeit rum eine schöne Verkaufsaktion und da hat sich dann doch ein User geoutet und gesagt, dass er den Hall seit Jahren in der gecrackten Version benutzt und ihn aber jetzt doch unbedingt kaufen wollte. Und wir haben sie natürlich dann gerne verkauft.
aber da würde ich mir überlegen, oder jetzt in dieser ganzen Problematik jetzt mit dem Cracks, ist mir manchmal der Gedanke gekommen, es hängt ja oftmals auch viel gerade an den Wandlern bei Hardware, warum diese oftmals auch der Software vorgezogen wird. Sei es gefühlsmäßig, sei es faktisch, aus welchen Gründen auch immer. Aber da habe ich mir überlegt, würde es nicht Sinn machen, ein Gerät zu entwickeln, um dann so ein Plugin da drauf zu installieren und dass es dann nur auf diesem Gerät läuft? Also, dass man halt diese ganze Crack-Geschichte dann dahingehend so ein bisschen einschränken könnte, wenn man sagt, gut, dieses Reverb, das gibt's halt zum Beispiel nur für diese eine Plattform. Das wäre natürlich jetzt wirklich ein Anlauf von vielen Jahren, um so ein Hardware-Gerät, was universell viele Plugins irgendwie laden kann. Aber dann hätte man eventuell doch auch diese ganze Hardware-Ecke mit abgedeckt, wenn jetzt Plugins auch, wie gesagt, von diesen Wandlern eines Gerätes dann irgendwie profitieren können. Und dann könnte man diesen Vorwurf, dass irgendwie alles kalt oder kühl oder nicht schön klingt, jetzt nur nativ entwickelt oder draufgeladen, könnte man dem doch irgendwie entgegenwirken? Oder ist das ein blöder Gedanke?
Sehe ich ehrlich gesagt nicht, weil wenn man darüber nachdenkt, sobald du was hörst, wird es gewandelt. Ende.
Das heißt, oder so rum, ja.
Der hat ja nur jeder einen anderen Wandler dranhängen, hat ja nicht jeder dieselbe Audiokarte und solche Geschichten. Also ich glaube, dass es mit den Wandlern relativ wenig ist. Ich höre dieses Argument speziell bei Hals oder bei teuren, diesen großen schwarz-blauen Dingern immer wieder, dass das anders klingen sollte. Ich habe lange auf den Dingern auch gearbeitet und kann sagen, ich glaube nicht, dass das was mit dem Wandler oder sagen wir mal primär nicht mit dem Wandler zu tun hat.
Ich meine, also es geht mir in dem Sinne darum, diese Crack-Geschichte einzugrenzen.
Ich habe immer wieder überlegt und auch der Alex und ich sind lange da gesessen und haben uns immer wieder mal überlegt, ob es da kostengünstig Möglichkeiten gibt. Aber im Endeffekt kommst du nicht drum rum, wenn du die Schnittstelle VST bedienen möchtest oder AU, eben einfach das ganze System emulieren musst. Fertig. Du musst ein komplettes OS X oder ein komplettes Windows-System emulieren, um diese Kompatibilität wirklich herzustellen. Und ich glaube, dieser Arbeitsaufwand bei der Geschwindigkeit der Rechner, die jetzt rausgekommen sind, glaube ich nicht, dass das
ist. Der Van Holt hat hier im Chat gerade gesagt, dass er sich immer gerne im Vorfeld eine Demo-Version anguckt, ja, und das gerne in der Full-Version macht, sagt er, wenn ich das richtig, das verstehe ich jetzt nicht genau. Aber gut, auf jeden Fall, es geht um Trials und Demo-Versionen. Also das heißt, ich habe gerade nachgeprüft, ihr habt auf eurer Seite Demo-Versionen eurer Plugins. Das heißt, wenn ich mich jetzt wirklich dafür interessiere, kann ich die Demos runterladen. Ihr habt allerdings auch Limitierungen drauf gemacht, wie hier Host Automation funktioniert nicht und man kann nur eine Minute sich das anhören. Dann gibt es eine Pause von 2 Sekunden. Habt ihr einen Unterschied bemerkt, seitdem ihr diese Trials, diese Demos draußen habt, gegenüber, also wenn ihr gecrackt werdet oder nutzen die Leute trotzdem eher die Cracks?
Wir haben die Demo-Version eigentlich seit Anfang an. Also da hat sich eigentlich nichts geändert. Auch die Download-Zahlen der Demo-Versionen selber wird erstaunlicherweise nicht geringer, wenn der Crack draußen ist. Mhm. Also das bleibt immer relativ konstant. Das Einzige, was einbricht, sind die Verkaufszahlen.
Das hat mich jetzt mal interessiert, weil das ist ja auch ein gern zitiertes Argument von den Leuten aus dieser ganzen Szenerie, die dann sagen, wir müssen uns das natürlich erstmal im Vorfeld angucken. Und ich kann mir schon vorstellen, viele Leute nutzen das als Argument, um sich selbst praktisch in Anführungsstrichen zu legalisieren mit dem, was sie machen, nämlich etwas stehlen. Da ist natürlich immer diese Dunkelziffer, wo ich mich dann frage, wie viele Leute, der Leute, die das klauen, das Plugin, würden denn de facto überhaupt kaufen?
Der Punkt meiner Meinung nach. Da möchte ich gerne kurz drauf einsteigen, denn das ist eine Sache, die ich die ganze Zeit sagen wollte, weil ich wollte euch nicht unterbrechen. Einzig, wenn man Plugins macht, dann begibt man sich einfach in den Markt, wo man einfach damit rechnen muss, dass das Zeug gecrackt wird und dass diese Cracks genutzt werden. Punkt. Darfst einfach den Fehler nicht machen, mit diesen Crack-Usern zu kalkulieren. Ganz einfach. Also Fakt ist, ich kalkuliere nicht mit auch nur einem User, der das Ding als Crack nutzt. Wenn der das irgendwann mal kauft, dann passt es, dann kommt das oben drauf. Aber die Kalkulation wird immer mit Usern gemacht, die uns wirklich schon seit Jahren die Stange halten. Das ist die einzige Möglichkeit. Natürlich wird sich jeder damit rausreden, zu sagen, hier, weißt du, ich habe das jetzt auch gecheckt und in der Produktion und funktioniert auch ganz toll und dann habe ich ihn auch gekauft, das hätte ich mit der Demo nie machen können. Aber es ist erstes Mal, soweit ich das weiß, in Deutschland vorgeschrieben, Demo-Version zu restriktieren. Du musst sie einschränken. Ich glaube, du darfst sie so rausbringen. Alex, korrigiere mich, wenn das nicht stimmt.
Ja, man darf es schon so rausbringen. Das ist nicht so problematisch. Wenn man das möchte.
Hab ich mal gehört, wie auch immer. Völlig egal, diese Argumentation kann ich sicherlich ein Stück weit nachvollziehen. Aber wenn jemand Musik macht, der damit Geld verdient, der also wirklich Wert drauf legt, in der Produktion etwas Gutes zu haben oder so, dann verdient er durchaus so viel Geld, dass er sich wenigstens das Plugin, das er unbedingt haben will, dann auch kaufen kann. Das ist meine Meinung.
Kann ich ja voll und ganz zustimmen. Also ich denke, wenn die Leute da ernsthaft was haben wollen, dann sollen sie dafür zahlen. Sie gehen ja auch nicht in den Laden und klauen sich den nächsten Porsche oder sowas. Also nicht alle. Ja, eine andere Frage, die sich auch immer wieder in dieser Diskussion Craigswares stellt, ist die nach dem Kopierschutz, der da verwendet wird. Wie ist es bei euch? Habt ihr einen speziellen Kopierschutz oder?
Wir haben eine ganz einfache Seriennummer, die an eine E-Mail-Adresse gibt, also an den Benutzer gebunden ist. Die ist auch nicht an die Hardware gebunden, an den Rechner. Das heißt, jeder Käufer von unseren Plugins kann quasi dieses Plugin auf all seinen Rechnern, so oft er will, installieren und auch mehrfach benutzen. So haben wir unsere Lizenz ausgelegt. Es gibt andere Plugin-Hersteller, die binden es an einen Rechner oder an einen Dongle oder sonst irgendwas. Wir haben gedacht, wir machen eine Fair License Policy, das heißt, Software kann nun mal mehrfach benutzt werden, also dürfen unsere User das auch mehrfach benutzen, so oft sie wollen, solange sie wollen.
Finde ich ganz großartig, weil da knüpft sich nämlich gleich die nächste Frage an. Ich finde bei dem einen oder anderen Programm es unheimlich ärgerlich, wie viel Aufwand ich betreiben muss, um es einfach nur zu installieren und zu nutzen. Und dann kann ich auch Leute nachvollziehen, die dann fragen, warum sind eigentlich immer die zahlenden Kunden, also bei euch jetzt nicht, wie wir gerade gehört haben, aber bei anderen Herstellern, also warum sind die zahlenden Kunden eigentlich am Ende immer die Dummen, die sich dann die Nag-Screens angucken müssen, die dann den Dongle benötigen und das nur auf einem Computer nutzen können?
Ja, das ist echt immer eine schwere Geschichte. Da habe ich auch immer wieder einen schweren Stand, weil ich mich auch als User sehe, nach wie vor. Es ist eben einfach so, dass es ein Kaufprodukt ist. Das heißt, man muss sich bei der Kaufentscheidung oder bei der Entscheidung, wenn man im Studio Musik macht, mit Plugins arbeitet, eben einfach auch darauf einlassen und sich klar machen, dass das eigentlich der normale Weg ist. Der normale Weg ist diese Nag-Screen. Der normale Weg ist dieser Dropout oder dieser Kopierschutz. Es ist nicht der normale Weg, nur weil es ihn gibt, die Plugins als Tracks zu benutzen. Es darf nicht der normale Weg sein und so darf man es eigentlich auch nicht sehen. Ist natürlich völlig illusionär zu glauben, dass sich das auch die Masse so vorstellt. Aber das ist eben einfach der normale Weg. Das heißt, wenn sich jemand committet zu sagen, ich kaufe mir meine Produkte einfach selber, wenn ich in den Laden gehe, kaufe ich den Joghurt und stemme sie nicht. Wenn ich mir ein Plugin kaufe, mache ich das genauso. Dann sind das Menschen, die ein gesundes Bewusstsein für ein Produkt entwickelt haben. Und was so ein Produkt eben auch zu leisten vermag ist und wie lange so ein Produkt eben auch entwickelt wird. Das ist ja auch die nächste Geschichte. Es wird einem ja auch immer wieder vor die Nase geworfen, ist doch nur Software, ihr verdient euch da die goldene Nase damit und wir müssen zahlen und haben dann überhaupt nichts in der Hand. Keine Hardware. Und da kann ich nur einfach sagen, du bezahlst ja auch keine Hardware. Weil wenn du eine Hardware bezahlen würdest von den Kompressoren, die wir rausstellen, dann wärst du wahrscheinlich, was weiß ich, mit Tausenden von Euros am Start und so bist du eben mit eben nur 200 oder so. Was kostet es, Alex?
199.
Korrekt bleiben. Mit 199 Euro am Start.
Mich würde mal interessieren, weil ihr seht, das ist ja irgendwo eine Erziehungsgeschichte auch. Wir kommen jetzt, oder ich weiß jetzt nicht, wie alt ihr seid, aber ich zumindest komme aus einer Generation, in der jetzt gerade eben Software was Neues gewesen ist. Als ich jung war, gab es noch kein, oder es gab Computer, aber nicht jeder hatte einen zu Hause stehen in der Zwischenzeit. Oder das hat sich dann weiterentwickelt. Jeder hat einen Computer zu Hause stehen, jeder hat Software. Im normalen Markt da draußen, egal ob es jetzt das Betriebssystem von Windows ist oder irgendwas, die haben sich ja alle über Raubkopien eben verbreitet. Jeder hatte das irgendwie drauf. Und da fehlt, glaube ich, bei einigen Leuten einfach so ein bisschen dieser Schritt, auch geistiges Eigentum als einen Wert anzusehen. Was wäre denn eure Lösung? Wie können wir denn den nachfolgenden Generationen diesen Wert beibringen? Weil dass es notwendig wird, auch gerade was Software angeht, ist ja wichtig. Wenn ihr nicht genug Geld davon bekommt, um das weiterzumachen, hört ihr irgendwann auf und dann haben wir keine gute Software mehr.
Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, wenn wir das lösen könnten, würde uns die Musikindustrie um den Hals fallen.
Das glaube ich auch.
Schlussendlich haben wir es bei Software mit einem Service zu tun. Das ist so ein Mischmasch draus. Also es ist keine Hardware, es ist nicht wirklich Software, es ist eigentlich ein Service, der verkauft wird. Irgendwann wird dieser Service-Gedanke auch viel, viel stärker in der Gesellschaft verankert werden und auch damit der Wert von dem Service sicherlich erkannt werden. Teilweise ist es ja jetzt schon bei der Musik zu sehen, dass dadurch, dass die ja, Musikindustrie, sage ich jetzt mal, doch recht interessante Plattformen geschaffen hat, um relativ einfach auf einen großen Katalog zugreifen zu können, wird auch auf einmal relativ viel Musik gekauft. Mhm. Also man merkt es schon, die Videoindustrie, also die Movies, die haben das ganze Thema ein bisschen verschlafen. Deswegen machen ihnen die professionellen Drittanbieter einfach richtig Konkurrenz. Aber auch da wird sich sicherlich was tun. Und bei der Software sind wir halt ganz am Anfang der Kette. Das heißt, so ein Hall kauft sich einer, der eigentlich selber davon versucht zu leben, sein IP unter die Leute zu bringen. Und irgendwann wird er merken, es geht viel einfacher, wenn ich das selber auch lebe. Also, aber das dauert einfach. Wir sind halt momentan in einer Zeit, wo sich das noch nicht so richtig eingebürgert hat. Ich meine, Rauchkopien gibt es seit
Gesellschaften. Ja, seid ihr der Meinung, es sollte irgendwie mehr Kontrollen im Internet jetzt geben, um das irgendwie unmöglicher zu machen, wenn es das überhaupt geben kann? Oder setzt ihr nur auf Aufklärung? Also ich meine, den Leuten zu sagen, passt auf, wenn ihr Cracks benutzt, irgendwann können wir euch keine gute Software mehr zur Verfügung stellen. Was denkt ihr dann?
Also ich persönlich sage es eher so, wenn ihr unsere Produkte oder auch die Produkte anderer Plugin-Hersteller kauft, dann kauft ihr nicht nur das Produkt, sondern ihr kauft auch den Service ein, dass dieses Plugin auch noch im nächsten Jahr funktioniert, weil es ein Update gibt vom macOS X oder von Windows oder eine andere Plugin-Schnittstelle. Eigentlich bezahlt man ja dafür dieses Geld, sage ich jetzt mal. Selber große Aufklärung können wir gar nicht machen. Dafür sind wir einfach viel zu klein. Und auch Kontrollen zu verschärfen, halte ich jetzt nicht unbedingt für sinnvoll, weil es eigentlich mehr Geld kostet, als das es nachher bringt. Also rein volkswirtschaftlich gesehen ist das ein totaler Unsinn.
Eigene Kontrollen kannst du vergessen. Aber ich bin schon, von meiner Seite aus muss ich schon sagen, wir leben in einer Welt, wo der Geldbeutel nur angezückt wird, wenn auch wirklich kaum noch eine andere Wahl ist. Das ist eben einfach so. Und die Wahl ist nun mal so, dass im Internet einfach dieser Fluchtpunkt einfach da ist. Du kriegst es im Internet eben einfach auch so. Es ist nur, glaube ich, relativ illusorisch in unserem Leben noch großartig dann zu hoffen, dass es irgendeine Kontrollinstanz geben wird, die weltweit agieren kann, weil das bedeuten würde, dass jedes Gesetz dahingehend geändert werden muss, damit es global in jedem Staat gilt. Also diese ganzen Crack-Server zum Beispiel, wenn die gehen als Beispiel Server in den Cayman-Inseln oder in Russland oder so, dort ist es eben einfach legal, diese Server laufen zu lassen. Und man kann den Leuten eben einfach nichts, wenn die Server dort stehen. Das heißt, man müsste rein theoretisch eine Kontrollinstanz weltweit generieren, die in der Lage ist, das wirklich umfassend zu kontrollieren. Das ist, glaube ich, völlig illusorisch. Denn wenn das möglich wäre, hätte vor allem auch schon die Musikindustrie schon lange gehen. Denn die sind die wirklich richtig federn lassen müssen. Genau aufgrund dieser Tatsache.
Okay, gut. Nehmen wir das mal als Schlusswort und wir haben jetzt sehr, sehr lange über das Thema gesprochen mit euch. Schon mal vielen Dank dafür. Wir kommen zum nächsten Teil der Sendung und das wäre dann der Tipp der Woche. Moment, nehme ich noch überhaupt auf? Jawohl, ich nehme noch auf. Apropos aufnehmen, von euch nutzt keiner Cubase, ne?
Nein.
Nicht mehr? Wieso?
Muss ich eine Anekdote erzählen und fand ich sehr witzig. Ich habe also die Version 5.5 installiert, die vor kurzem rausgekommen ist. Und als ich letzte Woche den Podcast geschnitten habe, habe ich gesagt, ich spinne. Zwischen jeder Bearbeitung des Pods ist eine Sekunde Pause. Ja? Ich mache irgendwie nehme das Event, mache es ein Stückchen kürzer. Eine Sekunde Pause, bis sich das System wieder meldet. Jetzt beim Aufnehmen stelle ich gerade fest, dass ich seit der Minute 10 keine Wave-Datei angezeigt bekomme, sondern einfach nur einen leeren Balken. Ich weiß, dass es aufnimmt, weil das letzte Woche auch schon passiert war. Ich habe jedenfalls beim Steinberg-Support angerufen und die erste Überraschung war, ich musste 1 Euro pro Minute zahlen für den Support. Und da geht also ein... Ja, das fand ich schon krass. Ja, ich meine, Hallo? Ja. Okay, ja, kann ich auch, jetzt verstehe ich auch, warum wir so viele Supportanfragen von Leuten mit Steinberg-Produkten bekommen. Die wollen natürlich bei uns den Euro sparen pro Minute. Naja, überleg dir das mal. Ja?
Ganz klar.
Ja. Das ist für einen Schüler einen Haufen Geld. Mir war das jetzt egal, die 5 Euro auszugeben. Aber was mir weniger egal war, ist, ich hatte also einen netten, höflichen Menschen am anderen Ende, der mir leider überhaupt nicht helfen konnte. Ja, das kennen wir nicht. Sie können ja nochmal eine E-Mail an den Support schicken, dann können wir vielleicht mal gucken. Aber nee, da wüsste ich jetzt gar nicht. Also, hallo? Hallo, ich kann hier mit meinem System nicht arbeiten. Naja, Sie können es ja neu installieren. Na danke. Na danke. Ich habe ja nichts, sonst nichts anderes zu tun, als mal das ganze Ding zu installieren. Fand ich, also dafür waren mir dann meine 5 Euro ehrlich gesagt zu schade.
Ja, aber E-Mail-Verkehr ist noch kostenlos. Also ich meine, eine E-Mail dahin zu schreiben.
Weiß ich nicht, das war mir auch zu blöd, die E-Mail zu schreiben. Ich gebe gerne Geld für einen Service aus, weil ich finde das wichtig, dass da Leute sitzen, die sich mit meinem Problem auseinandersetzen. Und dafür zahle ich auch gerne Geld, auch gerne ein paar Euros mehr. Aber sowas Lapidares wie, ja, installieren Sie einfach nochmal, deinstallieren Sie und installieren Sie die Vorgängerversion, die 5er, 5.1 oder was das war, neu.
Ja, ich meine,
hallo.
Sie nicht ab.
Hallo, ja, also was soll das bitte? Fand ich echt schade. Muss ich echt sagen, hat ein bisschen jetzt mein Bild von Steinberg, das sonst eigentlich sehr, sehr gut war, ein bisschen getrübt. Aber gut, das nur als Anekdote nebenher. Dafür, aber ich muss auch gleich, wenn ich was sowas erzähle, dann erzähle ich gleich was Positives. Das hatte ich, glaube ich, schon erwähnt. Meine Fireface, da wird die verrosteten Teile werden ausgetauscht. Ich warte noch immer drauf, aber Chaka, da bin ich echt happy. Ich wusste schon gar nicht, was ich machen sollte. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Wir kommen zum Tipp der Woche. Und der Tipp der Woche kommt heute von mir. Und zwar geht es um Folgendes. Letzte Woche auf der Lama veröffentlichte eine kleine Umfrage, nämlich, was macht einen Hit aus? Ja, was macht einen Hit aus? Und mich interessiert deine Meinung. Ich möchte wissen, was macht einen Hit aus in deinen Ohren? Wir haben schon eine lange Liste von Kommentaren und es hat einen Riesenspaß, oder mir persönlich einen Riesenspaß gemacht, die alle zu lesen und zu hören, wie viele unterschiedliche Meinungen es geben kann, was ein Hit ist und was einen Hit ausmacht und warum es zu einem Hit wird. Und ich bin mal sehr gespannt. Also mich interessiert deine Meinung, schreib deinen Kommentar drunter, der Link dazu, falls du das nicht finden solltest. Also der Artikel ist unter Songwriting abgelegt, also Kategorie Songwriting kommst du von der Startseite aus hin. Ansonsten, ich mache in die Shownotes zu der heutigen Sendung nochmal einen Link rein. Mich würde das interessieren. Ich denke, wir machen da mal eine Sendung draus. Was macht einen Hit aus und ziehen mal so ein bisschen alle Hits durch den Kakao? Das interessiert mich mal wirklich.
Das ist eine gute Idee.
Ja, gut. Genau, das war der Tipp der Woche. Ein klein bisschen eigennützig vielleicht, aber trotzdem wirklich eine interessante Diskussion. Und damit kommen wir zum Song der Woche, der kommt heute von Micha Benjamin. Ich weiß jetzt nicht, ob die ganze Band so heißt, aber auf jeden Fall heißt Micha Benjamin derjenige, der mir den geschickt hat. Und der Song heißt Lass uns tanzen. Und den Rest erzähle ich nach dem Song. Jetzt kommt erstmal Lass uns tanzen von Micha Benjamin.
Fuß vor und den anderen hinterher, dazu die Arme bewegen und dann das Ganze zurück, schon bist ein Tänzer, fast wie am Schweben. Hey, lass die Hüfte kreisen, lass das Becken schwingen und dann lass uns so tun, als würden wir mitsingen. Wir setzen unseren ganzen Körper ein, denn heute Nacht schwingt das Tanzbein. Lass uns tanzen, tanzen, tanzen. Lass uns tanzen, tanzen heute Nacht. Lass uns tanzen, tanzen, tanzen. Lass uns tanzen, tanzen heute Nacht.
Das war Micha Benjamin mit Lass uns tanzen. Ich habe leider relativ wenig Informationen zu diesem Song. Also ich kann euch nicht sagen, wie die Band heißt, die das gemacht hat. Ich fand den Song richtig cool, macht richtig Spaß zu hören. Genau, ich wollte noch eine Information nachliefern zum Song der Woche. Du kannst uns deinen Song an mp3@delamar.de schicken und mit ein bisschen Glück wirst du dann auch mal gespielt hier. Das ist ein kleines Dankeschön von uns an alle Delamari da draußen, die uns hier so hören und uns interessiert natürlich auch, wir sind neugierig, was macht ihr für Musik? Später im Laufe des Jahres werden wir mit den ganzen eingesendeten Songs und vielleicht dann noch ein paar weiteren gesammelten ein Mixtape rausbringen. Das Delamar Mixtape Und da freue ich mich auch schon drauf. Aber es wird wohl doch Richtung Ende des Jahres gehen. Genau, so viel dazu. Und damit kommen wir zum letzten Teil der heutigen Sendung, den Delamar-Hörerfragen.
Mache mit bei Delamar und schicke uns deine Frage an fragen@delamar.de. Wir beantworten alles rund um die Delamar-Themen wie Home Recording, Sequencer oder die Musikproduktion im Allgemeinen. Spracheinsendungen als MP3 werden bevorzugt.
Und die heutige Hörerfrage, die stammt von René. Der fragt nämlich, kann ich DirectX Synthesizer, sogenannte DXIs, in Cubase 5 laden?
Ich glaube, DX wird nicht mehr unterstützt, oder? So seit der fünften Version. Aber ich bin bei Cubase bin ich nicht mehr fit. Müsstest du wissen.
Ja, also ich weiß nur, dass du beim Schritt zwischen SX3 und Cubase 4 DX, also überhaupt den Support für DirectX, irgendwie haben fallen lassen und nur noch VST machen.
Genau.
Und ich wüsste auch nichts anders Lautendes. Ich habe das nicht weiter verfolgt, weil ich habe damals keine DXIs benutzt. Ich mache das heute nicht. Also es würde mich aber wundern, dass sie das für Cubase 4 rausnehmen und den Cubase 5 dann neu machen. Ich vermute,
ich glaube, das ist gestorben. Das wäre zu viel Aufwand. Oder sie haben damals gesagt, zu viel Aufwand für die Programmierung oder zur Pflege. Und deswegen ist das unter den Tisch gefallen. Und ich denke nicht, dass es vielleicht mit einem Adapter, der Tango schlägt vielleicht was vor, aber ich glaube nicht, dass es so ohne weiteres jetzt möglich ist.
Nee, vermutlich auch. Ich muss dir gerade mal was sagen, was hier der Van Holt gerade sagt. In Cubase 5.5 funktionieren sie erst nach einer Sekunde. Sehr gut. Der war gut. Ja, nee, also ich denke nicht, dass sie es reingenommen haben. Gibt es überhaupt noch so viel DirectX-Plugins?
Keine Ahnung.
Ja, ich wüsste eigentlich nur ein, zwei von Cakewalk, die das noch auf DirectX-Basis machen, aber DirectX übrigens, für die, die es nicht wissen, ist eine Schnittstelle, die seinerzeit von Microsoft erfunden wurde. Ne?
Yeah.
Genau, gut. Das war's, das war die Delamar-Hörerfragen. Paul war heute ruhig.
Nein, vielleicht vom Wochenende ein bisschen müde.
Der Paul hat ja schon die ganzen WM-Spiele vorausgesagt.
Ja, stimmt. Paul musste ja die WM-Spiele voraussagen.
Und übrigens,
bist du eigentlich aus dem Wasserwasser rausgekommen.
Was hast du denn gemacht am Wochenende, Paul, dass du so fertig bist?
Ach nee, ich hab zwei Galas gespielt und das war am Samstagnachmittag mit Soundcheck ab 4 Uhr in so einem Zelt. Es war zwar außenrum, war zwar offen, aber die Luft stand einfach und von oben hat dann die Sonne drauf gebratet und das war sehr, sehr anstrengend. Und einfach, ich habe mich einfach totgeschwitzt und totgeschleppt und das war wirklich ging am Sonntag auch weiter. Da war es aber ein bisschen kühler, aber dafür ein bisschen schwüler. Und heute Morgen habe ich noch eine Probe in Hannover gehabt und dann bin ich nach Hause. Ich glaube, um 7 Uhr war ich da und jetzt bin ich etwas angemüdet.
Angemüdet, klar. Ist ja auch schon spät.
Genau.
Nächste Woche hören wir uns am Montag, 22 Uhr, selbe Stelle. Da geht's weiter mit dem Delamar Podcast. Haben wir ein Thema? Nee, haben kein Thema, ne?
Wie war das denn mit Was macht ein Hit aus?
Das würde ich nicht aber unbedingt jetzt machen. Ich dachte eigentlich so nach der Sommerpause. Apropos Sommerpause übrigens. Sommerpause nicht vergessen. Im August gibt es keinen Delamar-Podcast live, aber es gibt ihn aus der Dose, nämlich vorproduzierte Sendungen, die ihr im August bekommt. Aber nächste Woche ist immer noch live von uns. Und in zwei Wochen müssen wir uns was einfallen lassen, weil da bin ich nämlich gerade in Spanien. Ne? Ja, wir müssen mal gucken. Das wird dann live aus Spanien. Aus dem Land der Weltmeister.
Da kannst du weiter feiern.
Nein, okay. Vielen Dank. Mir hat es einen Riesenspaß gemacht. War ein super interessanter Podcast. Es ist mal wirklich interessant gewesen, mit Leuten zu sprechen, die auf der anderen Seite sich das Ganze antun müssen, nämlich auf der Herstellerseite. Und ich finde gerade bei euren Sachen der Appell an alle da draußen, Leute, kauft eure Software. Gerade so etwas, ich finde, das muss man unterstützen, wie bei euch, bei Arts Akustik. Ich kann das überall installieren, obwohl ich nur eine Lizenz gekauft habe, finde ich fantastisch. Ich würde mir wünschen als Kunde, dass das überall so wäre. Ganz lieben Dank, dass ihr da wart. Das waren einmal der Oliver Lüdecke.
Ja, ich habe zu danken. Hat mir auch großen Spaß gemacht.
Alexander Schadenberger.
Ja, dann auch noch einen schönen Abend an alle.
Und der geheimnisvolle Nick.
Auch einen schönen Abend an euch alle.
Vielen Dank für das Interview.
Ganz lieben Dank an euch, dass ihr da wart. Auf von Delamar waren mit dabei der Matthias Müller.
Ciao, Carlos. Und ich grüße heute Abend meinen Namenskollegen Müller von der WM.
Ha, der Torschützenkönig. Okay. Und Paul Thun, Yogi Chapo.
Schlaf gut.
Das war die Episode 73 des Delamar Podcasts für Musiker und Musikbegeisterte. Heute mit dem Top-Thema Cracks und Raubkopien. Du kannst diesen Podcast auf www.delamar.tv abonnieren und uns auf Twitter, MySpace, Facebook oder YouTube folgen. Wir freuen uns schon auf dich. Das war's für heute. Mein Name ist Carlos Sansegundo und wir sehen uns gleich wieder auf Delamar. Der Delamar Podcast für Musiker und Musikbegeisterte auf www.delamar.tv.
Delamar, Musify Your Life.